gibt es Verspätungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew, Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
In Cottbus ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sperrkreis rund um den Hauptbahnhof wurde am frühen Nachmittag aufgehoben. Aus Cottbus Aline Anders-Lepsch.
Ab diesem Moment konnten die 1800 evakuierten Menschen dann auch wieder in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze. Die Straßen rings um den Cottbusser Bahnhof wurden wieder freigegeben und auch die Busse und Straßenbahnen nehmen seither wieder Kurs auf den Hauptbahnhof.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter, nachts gering bewölkt, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 25 Grad, in Küritz 18, in Senftenberg 27. Morgen erst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils auch unwetterartig, mit Starkregen und Sturmböen, maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat schon Erfahrung mit ehrgeizigen Plänen, die der Rechtslage nicht standhalten. Die von ihm damals als Bundesverkehrsminister angeschobene Pkw-Maut wurde später vom Europäischen Gerichtshof kassiert. Diesmal bremsen ihn Richter am Berliner Verwaltungsgericht. In einer Eilentscheidung erklärten sie gestern die Abweisung von Asylsuchenden in Deutschland für rechtswidrig. Dobrindt will trotzdem daran festhalten, unterstützt vom Bundeskanzler. Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth berichtet.
Der Bundeskanzler lässt sich von der Entscheidung der Berliner Verwaltungsrichter nicht aus der Ruhe bringen. Zumindest nicht sichtbar. Auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes in Berlin stellt Friedrich Merz klar, die Bundesregierung bleibt bei ihrer Asylpolitik.
Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechtes tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren.
Merz spricht davon, dass die Gerichtsentscheidung die Spielräume bei Zurückweisungen möglicherweise einenge. Was das konkret heißen soll, sagt der Kanzler nicht. Er stärkt demonstrativ seinem Innenminister den Rücken. Der, Alexander Dobrindt von der CSU, war es, der wenige Tage nach dem Start der schwarz-roten Regierung die Bundespolizei angewiesen hatte, auch Asylbewerber an den Grenzen zurückzuweisen. Betroffen davon unter anderem drei Menschen aus Somalia, die an einem Grenzübergang in Frankfurt an der Oder gestoppt wurden. Sie klagten und bekamen Recht. Dobrindt sieht darin keinen Anlass, an seiner Linie etwas zu ändern.
Wir glauben, dass wir uns, was die rechtliche Grundlage anbelangt, im Recht sind und dass das eine Einzelfallentscheidung war, ergibt sich ja schon daraus, dass es sich im Speziellen um diese genau drei Somalier gehandelt hat.
Der Koalitionspartner sieht die Sache kritischer. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch, selbst Jurist, spricht von einer grundsätzlichen Entscheidung der Berliner Richter, die man sehr ernst nehmen muss. Er hält es nicht mehr für möglich, dass Asylbewerber an den Grenzen pauschal zurückgewiesen werden.
Möglicherweise schränkt dieses Urteil die Handlungsfähigkeit der Regierung ein. Das muss jetzt geprüft werden. Ich gehe davon aus, dass das im Zusammenspiel mit den Rechts- und Innenpolitikern und dem Bundesinnenminister passiert.
Mirsch fordert Rechtssicherheit. Eine Klärung der Frage, ob das, was CDU, CSU und SPD zur Asylpolitik in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, in der Praxis auch haltbar ist. Ähnlich sehen es die Grünen. Ihre Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann verlangt, dass schnellstens rechtliche Klarheit an den Grenzen herrscht.
Es ist nicht nur für Schutzsuchende in unserem Land, sondern auch für die Bundespolizistinnen und Polizisten in ihrem täglichen Einsatz eine Zumutung, einer solchen Situation ausgesetzt zu sein.
Die AfD wiederholt ihre Forderung, das Asylrecht grundsätzlich zu kippen. Für die Linke ist der Bundesinnenminister durch das Berliner Urteil gescheitert. Co-Fraktionschefin Heidi Reichenegg drückt es so aus.
Ein Innenminister von Format, der würde sich jetzt auch entschuldigen, würde seinen Fehler zugeben und auch seinen Hut nehmen. Leider haben wir keinen Innenminister von Format, wir haben Alexander Dobrindt.
Genau, der zeigt sich bisher unbeeindruckt. Klar ist, Gerichtsentscheidungen zu ähnlich gelagerten Fällen stehen in den nächsten Tagen und Wochen an. Bundesjustizministerin Stefanie Hubich sagt, es werde nicht einfach werden, die Justiz davon zu überzeugen, dass Zurückweisungen dieser Art rechtmäßig seien. Sie blickt schon nach Luxemburg und meint, das letzte Wort bei dem Thema habe der Europäische Gerichtshof.
Aus Berlin Oliver Neuroth. Streit über die Migrationspolitik hat in den Niederlanden bereits drastische Folgen. Die Regierungskoalition ist zerbrochen. Rechtspopulist Geert Wilders hat das Bündnis platzen lassen. Korrespondent Ludger Katzmierzak fasst einen turbulenten Tag in Den Haag zusammen.
Es ist Markttag in der niederländischen Grenzstadt Enschede. Zwischen Käse, Gemüse und frisch frittiertem Backfisch geht es neben dem Wetter und den Plänen fürs Pfingstwochenende vor allem um eins, das Scheitern der rechten Regierungskoalition. Die Stimmung schwankt zwischen Zufriedenheit und Schadenfreude auf der einen und Frust und Enttäuschung auf der anderen Seite.
Ich finde das prima,
da warte ich schon lange drauf. Sie merken schon, dass ich diese Parteien nicht gewählt habe. Bis jetzt gab es doch nur Streit in der Koalition und wenig Dinge, die mit Anstand gelöst wurden. Wilders nehme ich das übel. Sie sind kein Stück vorangekommen. Dass unsere Kinder derzeit keine Wohnungen mehr bekommen, das ist für mich das größte Problem. Nach eigenen Worten hat Geert Wilders das rechte Viererbündnis platzen lassen, weil die Koalitionspartner seinen radikalen Kurs in der Asyl- und Zuwanderungspolitik nicht teilen wollten. Das sei falsch, entgegnet Dilan Yeşilgöz von der konservativ-liberalen FDP. In keinem anderen Punkt seien sich die Parteien so einig gewesen wie in der Migrationsdebatte. Für die FDP-Chefin ist es daher völlig unbegreiflich, dass du die rechte Mehrheit, die wir haben und die wir so bald vielleicht nicht wiederbekommen, und dass du die rechte Politik, nach der die Wähler verlangt haben, dass du das alles einfach so wegwirfst, nur für dein eigenes Ego, das verstehe ich nicht.
Ich kann er nie bei.
Die FDP, die gemäßigte Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei hatten sich geweigert, einen 10-Punkte-Plan zur Migration von Wilders zu unterzeichnen. Darin forderte der Chef der Freiheitspartei, die Grenzen für Asylbewerber zu schließen, den Familiennachzug zu stoppen und alle syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Die Regierungspartner lehnten ab und verwiesen auf die Abmachungen im Koalitionspapier. Über die dort vereinbarten Punkte wollten FDP, NSC und BBB nicht hinausgehen. Damit liege der schwarze Peter zwar bei Wilders, aber die anderen drei hätten wissen müssen, worauf sie sich einlassen, findet Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66. Du weißt doch, wenn du mit Wilders in einer Koalition zusammenarbeitest, dass das ein unberechenbarer Mann ist. Das konnte nicht gut gehen und das sehen wir jetzt. Nach einer Sitzung des Ministerrates am Nachmittag trat Premier Dick Schroff vor die Presse und kündigte an, noch heute beim König den Rücktritt des Kabinetts einzureichen. Im Ministerrat sind wir angesichts der entstandenen Situation zu dem Schluss gekommen, dass nach dem Austritt der PVV die Tragfläche für dieses Kabinett im Parlament nicht mehr ausreicht. Die Minister und Staatssekretäre der PVV würden mit sofortiger Wirkung ihre Tätigkeit beenden, so Schroff. Die übrigen Kabinettsmitglieder sollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Mit Neuwahlen ist wohl frühestens im Spätsommer oder Herbst zu rechnen.
Aus den Niederlanden berichtete Ludger Katzmierzak. In Südkorea ist die heutige Präsidentenwahl entschieden. Gewonnen hat der linksliberale Oppositionskandidat Lee Jae-myung. Aus Seoul berichtet Korrespondent Thorsten Iffland.
In diesem Moment ist klar, Südkorea wird künftig von einem linksliberalen Präsidenten regiert. Riesenjubel auf der Wahlparty der Demokratischen Partei. Lee Jae-myung liegt in der Prognose mehr als 12% vor seinem konservativen Widersacher Kim Moon-soo. Das Ergebnis ist sogar noch eindeutiger als in den Umfragen vorab erwartet. Schon morgen wird Lee vereidigt und kann sich an die Arbeit machen. Im Wahlkampf hat er angekündigt, die Lebensbedingungen der Südkoreanerinnen und Koreaner zu verbessern. Vor allem die Inflation, die hohen Preise machen den Menschen Sorgen.
Ich
bin heute zur Wahl gegangen, weil ich mir wirtschaftliche Stabilität in Südkorea und eine größere internationale Glaubwürdigkeit des Landes erhoffe und deshalb einen Präsidentschaftskandidaten gewählt habe, dessen Politik mit diesen Zielen übereinstimmt. Diesmal habe ich mit Bedacht gewählt, in der Hoffnung, dass wir den Zustand der Gesetzlosigkeit überwinden und jemanden haben, der das Land in den nächsten 5 Jahren gut und ohne solche Zwischenfälle führen wird. Mit Zwischenfall ist das Ausrufen des Kriegsrechts gemeint, in dessen Folge überhaupt jetzt schon gewählt wurde. Yoon Suk-yeol hatte das Land Anfang Dezember in ein beispielloses politisches Chaos geführt. Und seine Partei, die konservative PPP, bekam dafür jetzt die Quittung von den Wählerinnen und Wählern. Politisch weht nun ein anderer Wind in Südkorea, auch nach außen hin. Lee Jae-myung möchte etwa gezielt auf Nordkorea zugehen, träumt von einem Friedensvertrag. Wie das gelingen soll, bleibt offen. In den Augen von Frederik Spohr, Büroleiter der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul, eine fast unmögliche Mission.
Nordkorea hat in den vergangenen Jahren überhaupt kein Interesse daran signalisiert, irgendwie auf Südkorea zuzugehen. Im Gegenteil, es orientiert sich stärker Richtung Russland. Sieht offenbar momentan überhaupt keine Notwendigkeit, in Dialog zu treten.
Schwierig wird es auch werden, das Vertrauen zu denjenigen aufzubauen, die ihn nicht gewählt haben. Lee Jae-myung ist alles andere als ein Liebling der Massen, was auch daran liegt, dass gegen ihn gleich mehrere Strafverfahren laufen. Dabei geht es unter anderem um Korruption und Verstöße gegen das Wahlgesetz.
Also er geht in diese Präsidentschaft bestimmt mit einer gewissen Hypothek. Sein Image ist, ich sag mal, angekratzt durch diesen juristischen Verfahren. Die werden ihn auch noch weiter begleiten, denn es ist noch unklar, ob diese Verfahren jetzt aufhören oder ob sie weitergehen. Es wird da weiterhin juristische Auseinandersetzungen geben. Seine politischen Gegner werden das als Angriffsfläche nutzen.
Als Präsident genießt er allerdings zunächst einmal Immunität. Da seine Partei auch die Mehrheit im Parlament hält, ist davon auszugehen, dass Südkorea nach dem heutigen Tag wieder in ruhigere Fahrwasser kommt.
Ich glaube, das war ein guter Tag für die Demokratie, denn man hat gesehen, dass viele Südkoreaner dieses Kriegsrecht abgelehnt haben. Und dieser versuchte Putsch, das ist auf großes Misstrauen gestoßen und auf Ablehnung. Und ich glaube, das hat auch diese Wahl gezeigt, das haben die vergangenen Monate gezeigt, dass Südkorea nicht zurück will in eine autoritäre Herrschaft.
Die Präsidentenwahl war also vor allem ein Votum für die Demokratie in Südkorea.
Berichtet Thorsten Iffland, Korrespondent in Südkorea. Cum-Ex war ein Milliardensteuerbetrug. Jetzt ist in Bonn einer der zentralen Akteure verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe. 1 Jahr und 10 Monate. Das heißt, er muss nicht ins Gefängnis. Gerichtsreporter Uli Ökerseifer erklärt das Urteil.
Das Gericht hat den angeklagten Anwalt Kai-Uwe Steck für schuldig befunden, entscheidend an einem Steuerbetrug im Umfang von mehr als 400 Millionen Euro beteiligt gewesen zu sein. Die im Vergleich zu den bisherigen Urteilen niedrige Strafe begründete das Gericht mit der umfangreichen Kronzeugentätigkeit des Angeklagten in den bisherigen Cum-Ex-Verfahren. Steck hatte schon seit 2016 als Kronzeuge ausgesagt und so schnelle Verfahren gegen eine ganze Reihe von Angeklagten ermöglicht. Bei Cum-Ex geht es um Steuerbetrug durch illegale Steuererstattung auf Dividendenerträge. Banken und andere Investoren ließen sich von deutschen Finanzbehörden Steuern erstatten, die sie gar nicht gezahlt hatten. Durch diese Geschäfte hat sich auch Kai-Uwe Steck persönlich bereichert. Das Gericht ordnete im Urteil heute auch die Einziehung von Vermögen im Umfang von insgesamt 23 Millionen Euro an. 11 Millionen davon hat Steck bereits zurückgezahlt.
Informationen von Uli Ückerseifer aus Bonn. Ich habe gleich konzentrierte Informationen aus Berlin und Brandenburg für Sie. Zuvor übergebe ich aber an Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich gucke erstmal aufs Wetter. Berlin, Sonnenschein, aktuell noch knapp 25 Grad. Bestes Tenniswetter. RBB 24 Inforeporter Guido Ringel ist bei dem French Open in Paris. Bonjour, Guido.
Ja, bonjour, bonsoir, kann man auch schon sagen.
Ja, hattet ihr auch so gute Bedingungen?
Ja, nicht ganz so warm, 23, 24 Grad, leicht bewölkter Himmel, jetzt zieht sich's auch zu, die Sonne guckt so ein bisschen noch durch, aber Tennis spielen, darf ich aus eigener Erfahrung ganz bescheiden sagen, kann man bei dem Wetter ziemlich gut, ja.
Wie hat Alexander Zverev die Bedingungen genutzt? Würde ja auch zu einem Stadtbummel einladen, Paris soll wohl 2, 3 Sehenswürdigkeiten haben.
Habe ich von gehört, wird ihn aber nicht interessieren. Er ist da eher eingeengt und ich werde es nicht sagen mit Scheuklappen unterwegs, aber hat eben sein ganz eigenes Programm. Er spielt ja morgen das große Viertelfinale, kann man glaube ich sagen, gegen Novak Djokovic, eine Night Session. Bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit und deswegen stand heute Training auf dem Programm, ganz wichtig, so knappe 2 Stunden. Und auf der anderen Seite dann Erholung, runterkommen, abschalten und das macht er eben nicht mit einem Stadtbummel oder mit Shopping-Erlebnissen, sondern mit dem Sitzen auf dem Hotelzimmer und Videospiel. Das ist seine Freizeitbeschäftigung zusammen mit einem guten Freund. Versuchen sie sich gegenseitig da die Höchstwertungen abzujagen. Muss man akzeptieren. Er macht es halt so.
Ja, und wenn es reicht, um ins Halbfinale zu kommen, hat er ja auch alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Genau. Ja, ob das dann wirklich so kommt, wird man ja noch überprüfen. Wie gesagt, morgen 20.15 Uhr ein gewisser Novak Djokovic ist jetzt nicht Guido Ringel als Gegner.
Ja, aber der ist immerhin schon 38. Lässt dessen Leistungsfähigkeit eigentlich irgendwann mal nach?
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Es gab Hinweise darauf. Ja, in den letzten Monaten, er hat nicht so gut gespielt wie in den vielen Jahren davor. Teilweise auch frühes aus bei den Turnieren. Aber jetzt ist er hier und so fast so gut, würde ich sagen, wie einst. Er hat sein Selbstbewusstsein gestärkt mit dem 100. Turniersieg. Kurz vor dem French Open hier in Genf hat er sich den Titel geholt, auch auf Sand. Und das ist dann eben natürlich dann genau das richtige Mittel, um hier anzutreten. Er hat bislang noch keinen Satz abgegeben im Turnier. Die ganz große Überlegenheit ist vielleicht ihm ein bisschen abhanden gekommen, aber solange das eben noch zu komfortablen Siegen reicht, gibt es auch nicht viel zu meckern. Also Zverev steht vor einer der höchsten Hürden, die es im Welttennis weiterhin gibt.
Okay, dann gucken wir noch mal ganz kurz auf das, was heute schon war. Das erste Frauen-Halbfinale steht fest. Sabalenka gegen Świątek könnte auch ein Endspiel sein.
Ja, müsste es eigentlich sein, aber die Setzliste hat das nun mal so vorgegeben. Sabalenka, die Nummer 1 der Welt, hat hier keine Bäume ausgerissen gegen Zheng, die Olympiasiegerin. Es war ein knappes Match, aber am Ende die Wucht und die Autorität einer Arina Sabalenka aus Belarus hat dann den Ausschlag gegeben. Und Iga Świątek, auch da war es wackelig eigentlich in den letzten Monaten. Aber kaum ist die hier in Paris, spielt die vor allem heute im Viertelfinale ihr bestes Sandplatztennis. Die Polen, vierfache Siegerin hier heute mehr oder weniger leicht gegen Elina Svitolina aus der Ukraine. Das war echt beeindruckend. Also Sabalenka gegen Świątek hätte ich mir schöner nicht vorstellen und wünschen können.
Live von den French Open in Paris, unser Reporter Guido Ringel im Sport mit Jens-Christian Gossmann.
Und jetzt würden wir aber gerne Guido Ringel sehen gegen Alexander Zverev.
Nicht nur du, ich auch.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Wer mit dem Auto aus Polen zurück nach Brandenburg fahren will, braucht derzeit Geduld. Am Sonntag über 1 Stunde Stau am Grenzübergang Forst. Der Grund? Die Kontrolle der Bundespolizei. Suche nach Migranten. Gestern hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren zwar entschieden, dass die Zurückweisung rechtswidrig ist. Bundesinnenminister Dobrindt will sie aber trotzdem fortsetzen lassen. RBB24-Reporter Thorsten Südo hat Reaktionen darauf in der Brandenburger Landespolitik gesammelt.
Vorerst habe der Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes, dass Schutzsuchende an der Grenze nicht ohne das europarechtlich vorgegebene Dublin-Verfahren zurückgewiesen werden dürfen, für Brandenburg keine Auswirkungen. Zu dieser Einschätzung kommt Brandenburgs Innenminister René Wilke.
Momentan bedeutet die Entscheidung noch gar nichts, weil es sich um ein Eilverfahren in 3 Einzelfällen handelt und das Bundesinnenministerium hat angekündigt, dass sie an der Verfahrensweise zunächst festhalten wollen, bis in der Hauptsache entschieden ist.
Nach der Fehlentscheidung der Richter über rechtswidrige Zurückweisungen müsse nach den Worten von Wilke zügig in einem sogenannten Hauptsacheverfahren entschieden werden. Rechtssicherheit entscheide auch über die Zukunft des erst vor Wochen eröffneten Dublin-Ausreisezentrums in Eisenhüttenstadt für Flüchtlinge, die zuerst in Polen registriert wurden.
Entweder die Verfahrensweise des Bundesinnenministeriums wird bestätigt und die Zurückweisungen werden fortgesetzt, dann steht das Dublin-Zentrum in Frage, weil wir die Struktur dann in der Art, wie sie mal gedacht war, so nicht bräuchten. Dann können wir anderes Gutes damit anfangen. Wenn die Verfahrensweise gekippt wird, dann werden wir das Dublin-Zentrum noch mehr brauchen als vorher. Und dann müssen wir da auch nochmal Ausweitungen vornehmen.
Unter den 4 Landtagsfraktionen trifft der Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes über die rechtswidrige Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen in Frankfurt-Oder auf unterschiedliche Reaktionen. Nicht jedes Gerichtsurteil müsse man akzeptieren, sagt der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt, und EU-Recht müsse geändert werden.
Die Kontrolle über die Zuwanderung ist der Kernbereich staatlicher Souveränität und die dürfen wir nicht aufgeben. Es geht ja darum, dass wir Menschen nicht einfach wegschicken können, wenn sie im Land sind. Und unsere Forderung ist, sie gar nicht erst ins Land zu lassen.
Aus der CDU-Landtagsfraktion heißt es, dieser eine Gerichtsbeschluss dürfe nicht überhöht werden. Und SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Björn Lüttmann sagt, Hauptsache Verfahren abwarten und Gesetzesregeln beachten.
Entweder es wird eben direkt anerkannt, dass hier ein klarer Asylgrund vorliegt, dann muss diesem auch gefolgt werden. Wenn Hinweise darauf vorliegen, dass hier schon in anderen Ländern sozusagen ein Antrag gestellt worden ist oder in anderen Ländern eine Rückführungsoption bestehen kann, dann muss auch dies rechtssicher geprüft und dann erst durchgeführt werden. Ansonsten darf auch nicht zurückgewiesen werden.
Erst am Sonnabend hatte die Bundespolizei bei Koschen im Landkreis Oder-Spree aufgegriffene Männer aus Eritrea und Äthiopien nach Polen zurückgewiesen.
Thorsten Südow berichtete. Von Potsdam geht's in die Lausitz. Wieder haben Experten des Kampfmittelräumdienstes ganze Arbeit geleistet. In Cottbus entschärften sie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. RBB24-Reporterin Aline Anders-Lepsch hat das heute verfolgt.
Circa 3,5 Stunden haben die Experten an den Zündern der 250-Kilo-Bombe wirklich direkt gearbeitet. Und die Betonung liegt auf Zündern. Die Mehrzahl macht es nämlich hier besonders. Deswegen hat es auch etwas länger gedauert als gewohnt. Es waren 2 Zünder. Der eine ging laut KMBD recht einfach heraus. Der zweite machte jedoch etwas Probleme. Stadtsprecherin Gabriele Bogatsch erklärt.
Bei dem zweiten Zünder, dem sogenannten Kopfzünder, war das Problem, dass der schräg drin war. Das war also durch den Aufschlag, hat sich der Zünder verschoben. Deswegen mussten sie mit dem Wasserschneider rangehen. Und für den Wasserschneider war ein zweites Team notwendig, sodass das zweite Team diesen zweiten Zünder dann entfernt hat. Das hat länger gedauert als üblich.
Ja, so erst 2:30 circa waren beide Zünder wirklich entfernt und konnten dann eben auch kontrolliert gesprengt werden. Der Sperrkreis, der wurde so 2:30 dann mit eben der Entschärfungsmeldung wieder aufgehoben. Können alle 1.800 evakuierten Menschen also wieder in ihre Wohnungen und auch an ihre Arbeitsplätze. Und auch die Straßensperrung rings um den Hauptbahnhof in Cottbus ist aufgehoben. Insgesamt könnte man sagen, die Entschärfung und der ganze Einsatz ringsherum lief gut, vor allen Dingen ohne Zwischenfälle, wie die Stadt mitteilt. Ob an der Bombenfundstelle, also auf dieser Baustelle am neuen Bahnwerk in Cottbus, noch weitere Blindgänger schlummern, das ist allerdings unklar, sagt die Stadtsprecherin.
Das Bahngelände wurde nicht komplett abgesucht, sondern das Bahngelände wird immer nach Baufortschritt abgesucht. Das heißt also, wenn ein bestimmter Baufortschritt beendet ist oder ein neuer angefangen wird, dann wird erst der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen, um diese Kampffeldbereinigung zu machen. Es passiert halt trotzdem, dass eine Bombe zu tief liegt, dass man sie nicht entdeckt. Das hat man immer wieder, dass sie bei Baggerarbeiten entdeckt wird.
Für heute heißt es aber erst einmal aufatmen. Die Bombenentschärfung in Cottbus ist erfolgreich beendet.
Aline Anders-Lepsch aus Cottbus. Berlin will hoch hinaus. Am Gleisdreieckpark sollen 7 Hochhäuser hochgezogen werden. Nein, nicht gegen die Wohnungsnot. Büros sind da geplant. Die Pläne dümpeln bislang vor sich hin, denn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erteilt keine Genehmigung und auch Anwohner engagieren sich gegen das Projekt. Jetzt will der Senat endlich Bagger sehen und zieht das Verfahren an sich. Sabine Müller aus der RBB-Redaktion Landespolitik erläutert das.
Die Rufe nach Änderungen an den Plänen für die urbane Mitte aus der Politik im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und von Anwohnerinnen und Anwohnern sind laut. Aber SPD-Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler sagt, der Senat hat nicht vor, die ursprünglichen Pläne über den Haufen zu werfen.
Wir leben in einem Rechtsstaat, glücklicherweise.
Ich schließe Verträge nicht ab, um sie anschließend zu brechen.
Gerbler warnt, wenn sich das Land nicht an den Vertrag zur Bebauung halte, könnte der Eigentümer eventuell die Parkfläche zurückfordern. Der Senator kündigt aber an, mit dem Investor darüber zu reden, ob auf einem Teil der Fläche eventuell Wohnungen gebaut werden könnten, falls das wegen der lauten Umgebung überhaupt eine Option sei. Die urbane Mitte als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, das ist der Hauptgrund dafür, dass der Senat das komplette Projekt an sich zieht. Enttäuschung beim Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt, der das Projekt mit den hohen Bürotürmen kritisch sieht, schreibt dem RBB.
Der Bezirk und die BVV Friedrichshain-Kreuzberg hätten gerne überprüft, ob die Planung zur urbanen Mitte noch zeitgemäß ist und ob sie angepasst hätte werden können. Es ist auch fraglich, ob derart viel zusätzlicher Büroraum überhaupt am Markt abgenommen wird.
Der Investor geht davon aus, dass der Markt für Büroflächen an diesem zentralen Ort da ist. Bei der Frage nach einer möglichen Teilbebauung mit Wohnungen gibt sich Investorenvertreter Jan-Steffen Iser unverbindlich.
Wir müssen jetzt erstmal in die Gespräche mit dem Senat gehen und werden natürlich über alle Facetten des Bebauungsplanverfahrens dann auch mit dem Senat sprechen.
Für Matthias Bauer von der Bürgerinitiative Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck würden ein paar Wohnungen keinen Unterschied machen. Er lehnt die massiven Hochhäuser grundsätzlich ab.
Die Gutachten sind eindeutig, dass es ungemütlich wird, verschattet, zu viel Wind. Also es wird richtig ungemütlich für die Aufenthaltsqualität hier im Westpark, wenn da 90 Meter Türme stehen.
Die Warnung des Bausenators, dass der Eigentümer den Park zurückfordern könnte, wenn sich Berlin nicht an den ursprünglichen Vertrag hält, nennt Bauer Angstmache. Die Bürgerinitiative will jetzt Geld sammeln für eine Klage gegen das Baurecht, wenn es denn erteilt ist. Für den Südteil des Projekts könnte das relativ schnell gehen, beim Nordteil wird es noch dauern.
Sabine Müller aus der Redaktion Landespolitik. Eine Sepsis, umgangssprachlich Blutvergiftung, ist keine Vergiftung im klassischen Sinn, sondern eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion. In Deutschland erkranken jedes Jahr 230.000 Menschen daran, etwa 85.000 sterben. Damit ist Sepsis hier eine der häufigsten Todesursachen. Mit der Aktion Deutschland erkennt Sepsis will das Bündnis Patientensicherheit aufklären, hat heute in Berlin hunderte Infopakete gepackt. RBB24-Reporterin Johanna Sargmeister war dabei.
Am Vivantes Klinikum in Schöneberg wird ein Paket nach dem anderen gescannt und in den Transporter verladen. 1000 Stück wollen die Freiwilligen heute rausschicken. In ihnen befinden sich Infomaterial für Hausarztpraxen und Apotheken, das über Sepsis aufklären soll. Zehntausende Todesfälle wären vermeidbar, sagt die Initiatorin Dr. Ruth Hecker. Und zwar ganz schön leicht.
Wir brauchen keine neuen Standards an Geräten in der Medizin, sondern wir müssen einfach aware sein, was kann auf eine Sepsis hinweisen.
Eine Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Sie entsteht, wenn die eigenen Abwehrkräfte die Ausbreitung einer lokalen Infektion nicht mehr stoppen können und als Folge Erreger in den Blutkreislauf eindringen. Die Symptome dafür sind vielfältig und werden häufig nicht richtig erkannt, so wie bei Lisa Böhle.
Die Symptome sind halt anfangs einer Grippe sehr ähnlich gewesen. Bei mir jetzt zum Beispiel Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten, extreme Erschöpfung. Das sind ja alles erstmal typische Grippesymptome, dass da gar nicht an Sepsis gedacht wurde.
Auch ihre Hausärztin ging von Grippe aus. Als es der damals 24-Jährigen immer schlechter ging, rief sie einen Notarzt, der ihr Paracetamol gab. Erst als sie vor Schmerzen zusammenbrach, brachte man sie ins Krankenhaus.
Die Werte waren dann so grottenschlecht, dass ich vorsorglich auf die Intensivstation gelegt wurde. Und kurze Zeit später haben auch schon alle Organe versagt. Und trotzdem wusste keiner, was los war. Ich lag quasi 3 Tage im Koma, bis erst klar war, hey, das ist eine Sepsis.
Lisa Böhle verlor als Folge ihre Beine und geht heute mit Prothesen. Dass eine Sepsis selbst von mehreren Ärzten nicht erkannt wird, sei kein Einzelfall, sagt die Vivantes-Chefärztin für Innere Medizin und Infektiologie Dr. Caroline Ilsner.
Das ist tatsächlich so, dass man es gerade jungen Menschen häufig gar nicht so ansieht, weil sie dann manchmal gar nicht so krank wirken, aber innerlich brodelt es. Es ist ein Puzzlespiel und man muss dann sich wirklich alle Puzzleteile zusammensuchen, von den Vitalzeichen über die Anamnese, klinische Untersuchung und auch die Laborparameter. Und daraus ergibt sich meist dann doch ein Bild, was dann auch auf eine Sepsis hindeutet.
Bei einer Sepsis entscheiden oft Stunden über Leben und Tod. Darauf wollen die Freiwilligen mit der Aktion heute hinweisen. Auf ihren Flyern und Infoheften steht vor allem eine Botschaft: Sepsis ist immer ein Notfall.
Johanna Sargmeister informierte. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. So hören wir immer auch in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg. Die Sperrung der östlichen A10 wurde inzwischen beendet. Es staut sich aber noch ab Freienbrink Richtung Dreieck Spreeau. Aktuell brauchen Sie dort mehr als eine Stunde. Auf der westlichen A10 stockt es noch vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Hier etwa 10 Minuten plus. In weiten Teilen Berlins läuft es dagegen wieder recht gut. Auf dem Stadtring staute sich noch in Richtung Wedding. Rechnen Sie ab Detmolder Straße mit 20 Minuten zusätzlich. Außerdem ist im Stau zwischen Schmargendorf und Hohenzollerndamm ein Auto liegen geblieben. Die linke Spur hat es blockiert. Die A113 wird wegen Wartungsarbeiten heute Abend in beiden Richtungen gesperrt ab 21 Uhr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schappertstraße und U-Bahnhof Spichernstraße voll gesperrt. Zur S-Bahn. Es gab einen Polizeieinsatz im Bereich Langwitz. Deshalb kommt es auf der S25 noch immer zu Verspätungen. Die S26 fährt gar nicht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Anke Arndt. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schroff angekündigt. Aus Den Haag, Ludger Kacmircak.
Die Kabinettsmitglieder der Freiheitspartei von Geert Wilders würden mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen, so Schroff. Der Premier selbst und die übrigen Minister und Staatssekretäre wollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Ziemlich genau 11 Monate nach der Vereidigung des Kabinetts hat der Rechtspopulist Geert Wilders die Regierung platzen lassen. Ihm fehle innerhalb der Koalition die Unterstützung für seine verschärfte Asyl- und Zuwanderungspolitik, hatte er argumentiert. Die Bündnispartner wiesen diesen Vorwurf zurück und nannten Wilders Verhalten verantwortungslos und völlig unnötig.
Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern der Brücke. Russland hat den Angriff nicht bestätigt, allerdings haben die russischen Behörden den Straßenverkehr auf der Brücke vorübergehend unterbrochen. In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Das haben die Berliner Verkehrsbetriebe mitgeteilt. Tim Korge, RBB 24.
Der Schaden im U-Bahnhof Spichernstraße sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, teilte die BVG heute mit. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Es müsse außerdem ein Teil der Fahrbahn geöffnet werden, um den Schaden genau bestimmen und beheben zu können. Dafür braucht die BVG aber eine Genehmigung. Deshalb werde der Betrieb der U3 ab Bahnhof Spichernstraße diese Woche voraussichtlich nicht mehr aufgenommen. Zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren weiterhin Busse. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen.
Ein Feuer in Branitz hat am Nachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 4 Hektar Wald direkt neben dem Fürst-Pückler-Park standen in Flammen. Rund 30 Einsatzkräfte aus Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße konnten das Feuer schnell eindämmen. Schloss, Park und die berühmten Pyramiden waren nicht in Gefahr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Am Abend heiter, nachts gering bewölkt bei 16 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 25 Grad, in Wittstock-Dosse 22, in Forst in der Lausitz 26. Morgen erst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils auch unwetterartig bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 18.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Wer zuverlässig eine Lieferung von A nach B bringen will, nutzt oft Kuriere. Je nach Entfernung kommen sie mit dem Auto oder Fahrrad und liefern meist noch am selben Tag aus. Auf dem Kurierdienstmarkt wird es nun enger, denn der Fahrdienst Uber bietet seit Ende Mai Kurierdienste an, auch in Berlin. Wie das aufgenommen wird, hat Reporter Paul Vorreiter erkundet.
Hier ist unser Fulfillment-Lager. Hier lagern wir eine ganze Menge Wein für verschiedene Importeure. Es ist eigentlich alles Natur- und Bioweine. Und von hier aus erfüllen wir dann für unsere Kundschaft eben die Lieferung.
Das ist Jerome, Mitbegründer von Crow, einem autofreien Kurierdienst. Er führt durch die Büroräume in Berlin-Kreuzberg. Neben Weinen liefert sein Unternehmen auf dem Lastenrad auch zum Beispiel Backwaren oder Umzugskartons aus, bis zu etwa einer Vierteltonne. Er beobachtet in letzter Zeit weniger Expresstouren und einen gut ausdifferenzierten Markt.
Zwischen den meisten Firmen gibt es so eine Spezialitätenabwechslung. Also die einen sind ein bisschen mehr auf Overnight spezialisiert, die anderen auf Express-Sendungen, die anderen dann auf größere Ladungen. Wir sind so ein bisschen dazwischen.
Dass Uber in dem Markt mitmischen will, sieht er mit Sorge. Vor allem fürchtet er, dass das US-Unternehmen die Preise unterbietet. Gerade bei Einmalkunden spielen die Kosten oft die entscheidende Rolle. Aber wie funktioniert der Konkurrenzdienst Uber Courier? Wer innerhalb der Stadt zum Beispiel ein Geschenk, ein vergessenes Handy oder andere Gegenstände zu Bekannten liefern lassen will, kann das per App bestellen, so wie man sich auch sonst einen Fahrdienst bestellen würde. Für die Lieferung greift das US-Unternehmen auf seine Lieferanten zurück, die etwa auch Pizza oder Burger ausfahren. Bedingung für den neuen Service: Der Gegenstand darf nicht mehr als 20 Kilogramm wiegen, alle zusammen nicht mehr als 60 und sie müssen in den Kofferraum eines Mittelklassewagens passen. Kostenpunkt: Eine Lieferung von Berlin-Westend zum Boxhagener Platz in Friedrichshain zum Beispiel würde rund 20 Euro kosten. Uber-Sprecherin Larissa Schröder.
Berlin ist natürlich ein super wichtiger Markt für uns bei Uber und wir wollen uns auch immer wieder daran orientieren, was unsere NutzerInnen wirklich brauchen, welche Bedürfnisse sie haben. In der aktuellen Umfrage unter Berliner Uber-NutzerInnen haben 40% gesagt, dass sie einen Kurierservice praktisch finden würden, um spontan Geschenke zu verschicken. Und rund ein Drittel würde ihn nutzen, um schnell mal was an Freundinnen oder Bekannte zu verleihen.
Lars Olaf Scholl, Geschäftsführer vom Kurierdienst Packator, einer Tochter der Berliner PIN AG, blickt auf den neuen Mitbewerber eher gelassen. Er schließt nicht aus, dass enttäuschte Uber-Kunden nach ihrer Erfahrung auf die traditionellen Dienstleister aufmerksam werden. Schließlich gäbe es im Kuriermarkt eine wichtige Währung. Weil es oft um vertrauliche Lieferungen geht, schätzen die Kunden persönlichen Kundenservice, Pünktlichkeit und Sorgfalt. Dass Uber diese Qualitäten drauf hat, bezweifelt er.
Also ich möchte den ersten sehen, wo der statt des Notariatsschreibens eine Pizza geliefert bekommt. Und das würde mich mal interessieren, wenn da jemand sich meldet von den Kunden und wie man dann versucht herauszufinden, wer eigentlich die Pizza bekommen sollte und wo das Notariatsschreiben geblieben ist.
Ob das wirklich so eintritt, das können Kunden in Berlin selbst testen.
Auf dem Berliner Kuriermarkt wird es durch den Uber-Eintritt enger. Darüber informierte rbb-Reporter Paul Vorreiter. Auch in China sind Lieferanten unterwegs, oft 12 Stunden täglich. Mit dem mageren Lohn kommen viele allerdings kaum über die Runden. Einige Imbisse und Restaurants haben jetzt ein Einsehen. Sie bieten Pekings Lieferanten preiswertes Essen. Korrespondent Christoph Kober über diese Mahlzeiten des Herzens.
Bei Yunti haut rein. Scharfe Bohnen, gebratenes Schweinefleisch und Reis. Dazu 2 gedämpfte Weizenbrötchen. Ein Kollege hat mich am ersten Arbeitstag hierher gebracht, deswegen esse ich hier weiter. Geschmack und Größe der Portionen sind nicht so wichtig, sondern dass sie günstig ist. 14 Uhr im Untergeschoss eines Bürogebäudes in Peking. An den Seiten des weitläufigen Saals reihen sich Imbissstände aneinander. Vor rund einer Stunde war hier fast jeder Stuhl belegt. Nun, wenn viele andere wieder am Schreibtisch sitzen, wird es Zeit für Pekings Lieferfahrer, sich zu stärken. So wie für Bai Yunti. Seit rund 9 Monaten macht der 20-Jährige den Job. Der Liebe wegen ist er aus Sichuan im Süden des Landes in die Hauptstadt gekommen. Gestern bin ich um 9 Uhr aufgestanden und habe bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Dann ins Bett, heute wieder um 9 Uhr hoch, das ist mein Alltag. 12 Stunden und mehr sausen die Fahrer täglich für Anbieter wie Meituan oder Eleme umher. 200 Millionen sogenannte Gig-Worker gibt es in China, bezahlt pro Fahrgast, pro Lieferung. Früher haben diese Arbeiter, die fernab ihrer Heimat Geld verdienen, in eigenen halblegalen Siedlungen gewohnt. Die lassen die Behörden nun oft einreißen, um Platz zu schaffen für Neubauten. Und das hat Folgen, sagt Yang Biao, Direktor des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle. Diese Arbeiter mussten dann da weg und diese Art von überbevölkerten, aber erschwinglichen Orten, wo sie wohnen und essen können, verschwinden. Gleichzeitig geht es mit der Wirtschaft nur wenig voran. Das macht es schwierig für diese Lieferfahrer, eine Mahlzeit zu finden, die sie sich leisten können. Die Idee zu Ai Chin Zan, der Mahlzeit des Herzens, stammt von Restaurantbetreibern. Nicht nur aus Mitgefühl. Sie machen damit auch Umsatz nach dem eigentlichen Mittagsansturm. 14 statt 21 Yuan, also 2 statt 3 Euro, kostet die billigste Portion hier im Keller des Pekinger Büroturms. Reis gibt's, so viel man will. Das weiß auch Li Fei. Seit 8 Jahren arbeitet er als Lieferfahrer, was nicht nur lange Tage bedeutet, sondern auch ein schwankendes Gehalt. Ich hätte gern eine andere Arbeit. Ich habe auch schon verschiedene Jobs gehabt, aber wenn es da nicht weitergeht, dann fahre ich wieder Lieferungen aus. Den meisten von uns geht das so. Wir versuchen was anderes, kommen aber oft wieder zurück. Mindestens 10 Stunden sind es heute noch für Li. Vor ihm auf seinem Tablett Reste von Fisch, Salat, Chili und Reis. Den nehmen er und seine Kollegen immer. Sie sagen, Reis hält länger satt als Nudeln.
Aus Peking berichtete Christoph Kober.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Svenja Brunkhorst ist für eine der überraschendsten Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris mitverantwortlich. Sie holte mit dem 3x3 Basketballteam der Frauen sensationell Gold. Für die 33-Jährige war es goldener Abschluss ihrer aktiven Karriere. Heute verantwortet Brunkhorst den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Berlin kämpft sie für professionellere Strukturen. RBB-Sportredakteur Jakob Rüger hat mit ihr darüber gesprochen.
Svenja Brunkhorst, ich habe Ihnen was mitgebracht, und zwar einen Song, mit dem Sie, glaube ich, sehr schöne Erinnerungen verbinden. Wir können mal kurz reinhören. Dieser Song lief in Paris bei den Olympischen Spielen an jeder Sportstätte. Und ich weiß, dass Sie mit dem 3x3-Team eine ganz besondere Beziehung auch zu diesem Song hatten. Was für Erinnerungen kommen da hoch, wenn man das jetzt nochmal hört, an diesen Sommer 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris?
Ja, ganz besondere. Also es ist wirklich, Kishetem ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der, wir haben ihn, glaube ich, bei irgendeinem Spiel, wo wir zugeschaut haben oder davor wahrgenommen. Das war sehr, sehr besonders und ab dem Zeitpunkt war es in unserer Vierer-WG ein Song, den wir uns irgendwie manchmal zum emotional Wachwerden, so gesagt, angehört haben. Und ja, es ist was ganz Besonderes.
Ich glaube, Sie werden immer wieder mit Paris 2024 natürlich in Verbindung gebracht. Ihr Name wird immer ganz eng damit verbunden sein. Und man sieht viele junge Mädchen, die Basketball spielen, die auch zu Ihnen aufblicken. Ich habe Sie bei der Veranstaltung mal gesehen, da hatten Sie Ihre Goldmedaille auch mit. Da gab es ganz, ganz große Augen. Wie wichtig sind Vorbilder, wie Sie ja auch eine sind, für den Frauenbasketballsport?
Für den Frauenbasketball, für jede Frauensportart, aber auch in jeglichen unterschiedlichen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir weibliche Vorbilder haben, wo die jungen Mädchen, egal in welchem Bezug sie irgendwas mal machen möchten, sehen, das möchten sie machen. Und dass jetzt halt einfach Frauenbasketball so ein Thema ist, berührt mich natürlich insbesondere, weil ich auch ein weibliches Vorbild hatte und genau so sein wollte oder werden wollte und mir das in meiner Reise extrem geholfen hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten schon besondere Spielerinnen, aber die waren nicht so präsent und haben leider so eine Marlies Askamp, Anne Breitreinerin, die mein Vorbild war, war einfach nur für die, die wirklich in der Basketballszene waren, die Vorbilder. Und jetzt schaffen wir es, glaube ich, gerade immer mehr, unsere Spielerinnen auch überregional zu highlighten und darum für viele Mädchen da draußen unterschiedlichste Vorbilder zu schaffen.
Sie waren 6 Jahre alt, als die deutsche Frauennationalmannschaft Bronze geholt hat bei der Europameisterschaft. Im Jahr danach gab es die Weltmeisterschaft 1998 im eigenen Land. Man hatte damals, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, da könnte was entstehen. Aber irgendwie ist der Hype total verebbt. Was ist damals vielleicht schiefgelaufen?
Das ist schwierig zu sagen, aber genau diese Gespräche hatte ich auch mit Marlies Askamp vor kurzem. Da haben wir uns bei der 75-Jahr-Feier vom Deutschen Basketballbund getroffen. Und sie sagt auch, für sie ist es ein absolutes Déjà-vu, was gerade passiert. Genau die gleichen Abläufe wieder, EM, große Erfolge, WM zu Hause. Und 20 Jahre war dann einfach nichts. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass wir das schaffen, dass es nicht genau das Gleiche passiert. Ich kann nicht sagen, was da damals passiert ist. Ich glaube auch, das ist ein großer Aspekt, den wir im Hinterkopf haben sollten, weil jetzt ist der Fokus ganz klar auf Heim-EM, Heim-WM, aber keiner redet über 27, 28, 29 danach. Also alle richten sich darauf aus und ich glaube, da müssen wir wirklich extrem aufpassen. Was ist danach? Es geht weiter. Wir haben viele junge Mädchen, die jetzt so gut sind, was ist für die nächsten Generationen? Und da müssen wir wirklich extrem aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie damals.
Sie haben Vorbilder gerade angesprochen. Niara Sabali, Satu Sabali, die beiden Schwestern aus Berlin, Leonie Fiebig, das sind so ein bisschen die jungen Aushängeschilder des deutschen Basketballs gerade. Alle drei spielen aber nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in anderen Vereinen in der Welt, wenn die Saison dort zu Ende ist. Warum spielen diese Frauen nicht in Deutschland? Wie kann man das erklären?
Es hat viel damit zu tun, wie stark die unterschiedlichen Ligen sind. Also die spanische, türkische, französische Liga ist einfach vom Finanziellen, von der Aufmerksamkeit, von der Professionalität einfach in einem ganz anderen Stadion als die deutsche Liga. Darum sind diese Top-Spielerinnen aktuell leider nicht in der deutschen Liga. Da muss extrem viel gemacht werden, dass wir irgendwann schaffen, dass wir diese Perspektiven diesen Spielerinnen auch ermöglichen, weil ich glaube schon, dass auch viele sich vorstellen könnten, irgendwann in Deutschland zu spielen, aber da muss halt einfach das Produkt, wie man es immer so schön sagt, deutscher Frauenbasketball einfach ganz, ganz anders sein. Das ist als der Stellenwert im Sport, in der Gesellschaft ist einfach noch nicht so angekommen. Wir sehen, dass wir leider noch in sehr vielen Sporthallen in Deutschland spielen, wo wir sie in Spanien, ich habe letztens das Halbfinalspiel von Valencia gegen Avenida geguckt, wo Leonie Fiebig spielt und da ist einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer, ich glaube, es geht an die 4.000, 5.000, vielleicht sogar mehr, perfekte Halle, perfekte Bedingungen, unglaublich gute Vermarktung nach außen. Da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und ja, natürlich auch das Finanzielle ist ein großer Faktor. Hier in Deutschland ist es halt einfach noch so, dass in den meisten Vereinen die Spielerinnen nebenbei noch arbeiten oder studieren, um einfach diese Professionalität ist einfach noch ganz, ganz weit weg.
Sie hören das RBB 24 Inforadio vis-à-vis mit Svenja Brunkhorst, verantwortlich für den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Svenja, Sie haben gerade eben schon gesagt, man guckt über den Tellerrand hinaus und schaut, wo kann man sich neue Eindrücke, neue Ideen holen, was die Professionalisierung des deutschen Frauenbasketballs angeht. Welche Rolle können Sie in all dem spielen, jetzt bei Alba Berlin? Also angucken und Eindrücke entdecken ist ja das eine, aber was können Sie am Ende dann auch umsetzen?
Ja, ich muss natürlich die treibende Kraft auch hier bei Alba Berlin sein. Also ich glaube, das so ist auch Teil meiner Stelle. Natürlich ist es bin ich auch noch so ein bisschen in der Findungsphase von vielen Sachen und habe hier auch noch viele Freiheiten. Aber ich bin auch die Ansprechpartnerin für Verband, für die Liga, wie man halt einfach mit unterschiedlichen Kommissionen halt Sachen weiterentwickelt. Und da versuche ich natürlich als treibende Faktorin, so gesagt, das Alba Berlin am bestmöglich zu präsentieren und das aber auch für uns umzusetzen, weil wir reden ja auch darüber, wir sind in der dritten Saison jetzt gewesen in der ersten Liga und ich glaube, wir haben auch noch sehr viele Baustellen, die wir hier erstmal intern regeln müssen, wie wir es weiterentwickeln, weil es alles sehr schnell stetig nach oben gegangen ist, aber wir müssen natürlich auch noch vieles aufbauen, wie wir unsere Leistungsteams, unsere Struktur im weiblichen Bereich ausbauen. Also es ist nicht nur gucken, wie es außerhalb ist. Aber ich glaube, dass das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, dass wir drumherum arbeiten. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass Alba Berlin ja auch hier in Berlin sehr viel mit Partnervereinen zusammenarbeitet, weil im Endeffekt wir profitieren alle nur davon, wenn alles drumherum weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, da werde ich eine treibende Funktion sein, dass ich da halt versuche, genau diese Strukturen, die wir erarbeiten als Team, dann umzusetzen und natürlich wahrscheinlich die Stimme nach außen bin, die auch ganz klar an überall mal klopft und sagt, hey, wir müssen das und das machen.
Hilft bei solchen Gesprächen auch ein Stück weit der Bekanntheitsgrad, die Goldmedaille von Paris, die vielen medialen Auftritte, macht es das ein bisschen einfacher in diesen Gesprächen? Ist das vielleicht auch ein Türöffner?
Auf jeden Fall. Und das habe ich auch so für mich angenommen, weil man ist jetzt auf jeden Fall bei vielen Fortbildung. Und natürlich werde ich da eingeladen, weil ich diese Olympiamedaille habe und Leute hören mir auch anders zu. Aber genau das habe ich immer gehofft, dass ich irgendwann diese Stimme auch habe und dass mir Leute zuhören. Und jetzt habe ich die Chance, das in jeglicher Art zu nutzen. Und da muss ich natürlich jetzt schlau agieren, wie ich das halt irgendwie für Alba Berlin, für den Frauenbasketball nutzen kann. Und diese Möglichkeit, die man jetzt irgendwie vielleicht einmalig hat, auch vernünftig nutzt.
Weltmeisterschaft 2026 hier in Berlin. Max-Schmeling-Halle unter anderem ein Spielort mit 9000 Plätzen. Was ist so ein bisschen bei Ihnen auch die Hoffnung für dieses große Turnier, was den deutschen Frauenbasketball angeht?
Also erstmal ist das was Unglaubliches, eine Heim-WM zu haben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine einmalige Chance. Ich glaube, aktuell ist der Frauenbasketball wirklich am Kommen. Wir haben es gesehen, die letzte Weltmeisterschaft in Australien hat Rekorde geknackt. Und dann kommen diese Top-Spielerinnen, die man jetzt überall sieht, mit einer Caitlin Clark hoffentlich, nach Berlin. Und wir haben aber auch selber so viele tolle Spielerinnen in einer Stadt, wo Basketball, glaube ich, sehr prädestiniert ist mit Kultur, mit Musik, mit allen diesen ganzen Verbindungen. Und darum ist es sehr, sehr besonders. Eine einmalige Chance, vor heimischem Publikum eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist wirklich, also ich verliere mich da total, weil ich es einfach unglaublich besonders finde.
Ihre Goldmedaille in Paris war die erste für den Deutschen Basketballbund bei Olympischen Spielen. Von Ihrem Gefühl her, war es die letzte für eine lange Zeit oder kommt da in Zukunft noch was vom deutschen Basketball?
Ich glaube, das war die erste von vielen. Ich glaube, wir haben, das haben ja auch die Spielerinnen schon gesagt, ich habe mich auch einmal schon mal aus dem Fenster gelehnt, dass ich da wirklich dran glaube, dass diese Generation, die wir da gerade haben, eine Medaille holen kann. Egal, ob es jetzt EM, WM oder irgendwann Olympia wieder ist. Und wir haben genauso viel Talent auf der männlichen Seite. Also ich glaube, dass da aktuell sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wurde von jahrelang, dass wir jetzt gerade an diesem Hoch sind. Und das ist wirklich besonders zu sehen, dass die Qualität wirklich in die Breite geht und dass es nicht nur Vereine sind, die Top-Talente sind. Und da müssen wir was machen. Wie schaffen wir das, diese Talentförderung breiter zu schaffen? Weil ich glaube, diese goldene Generation, die jetzt nachkommt, die waren vereinzelt irgendwo Spielerinnen, die zur gleichen Zeit sehr gut war. Und jetzt haben wir aber über mehrere Jahrgänge wirklich, wirklich viel Qualität. Und da müssen wir extrem viel machen, dass das weiter so entwickelt ist. Weil dann haben wir wirklich eine Chance, auch in den nächsten Jahren konstant bei Europameisterschaften dabei zu sein. Ja, das aber auf einer nachhaltigen, langfristigen Ebene. Und dann kann es nämlich auch sein, dass wir auch dann die Frauen-Bundesliga hier halt einfach weiterentwickeln, weil wir einfach so viel Qualität haben, dass wir die überall bespielen können und dass die Spielerinnen halt hier auch in Deutschland sich weiterentwickeln können.
Klingt nach einer interessanten Zukunft für den deutschen Basketball und vor allen Dingen auch für den Frauenbasketball. Svenja Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch.
Alba Berlin Managerin Svenja Brunkhorst über die Zukunft des Frauenbasketballs in Deutschland ein Jahr vor der Weltmeisterschaft und die wird hier in Berlin stattfinden. Sportreporter Jakob Rüger hat mit ihr gesprochen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Über sieben Brücken musst du gehen. Karat gehören zu den erfolgreichsten deutschen Rockbands. Schon zu DDR-Zeiten waren sie so gefragt, dass sie regelmäßig im Westen touren durften. In diesem Jahr feiern sie ihr 50-jähriges Jubiläum, brachten schon im Februar ein weiteres Album auf den Markt. Am Sonntag spielen sie im Waschhaus Potsdam ihr Jubiläumskonzert. RBB 24 Kulturreporter Bruno Dietl blickt auf die 50-jährige Geschichte von Karat.
22. Februar 1975, Heidenau bei Dresden. Eine Kombo mit dem Namen Karat steht das erste Mal auf der Bühne. Überwiegend sind es Jazzmusiker, die sich da zusammengetan haben. Noch im gleichen Jahr entstehen erste Aufnahmen beim Rundfunk der DDR. 1977 wird Herbert Dreilich fester Sänger der Band. Seine Stimme wird über Jahrzehnte stilprägend sein für die wohl erfolgreichste ostdeutsche Rockband. Hier ist dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das Leben. Als das DDR-Fernsehen 1977 eine Band für den Titelsong zum Film »Über sieben Brücken musst du gehen« sucht, macht sich Karat-Mitglied Edz Wilms an die Komposition. Der Film ist eine deutsch-polnische Liebesgeschichte, doch als in Polen 1979 nach dem Papstbesuch mit der Solidarność eine freiheitliche Bewegung erstarkt, wird der Film in der DDR verboten. Das Lied aber entwickelt sich zum erfolgreichen Hit, nicht nur in der DDR, sondern auch in der BRD. Herbert Dreilich erzählt später über die Entstehung.
Meine Kollegen wollten es erst auch gar nicht spielen. Und auch die Aufnahme ist ja ziemlich schlecht gewesen, oder ist ja immer noch schlechter. Im Ü-Wagen mit einer 8-Spur-Maschine zwischen Tür und Angel.
Rat darf als erste DDR-Band Platten in Ost und West herausbringen. Für die DDR bedeutet Karats Erfolg Devisen. Bei einem Konzert Anfang der 80er Jahre in Wiesbaden steht Peter Maffay an der Bühne und fragt Karat, ob er Über sieben Brücken musst du gehen covern darf. Auch seine Version wird zum Hit. Für Dreilich wie Karat ein Glücksfall.
Ja, ich glaube, es ist eine deutsch-deutsche Hymne geworden. Noch vor der Wende war es schon so.
Nach 15 Jahren Bandgeschichte zerbricht das politische System, in dem Karat aufgewachsen sind. Nicht nur sie, auch viele andere erfolgreiche DDR-Bands haben in den folgenden Jahren Probleme, Konzerte zu füllen. Die Menschen wollen jetzt erstmal Westmusik hören. 2004 geben Karat bekannt, dass ihr jahrzehntelanger Sänger Dreilich Leberkrebs hat. Er stirbt noch im gleichen Jahr mit 62. Die Band sucht einen neuen Sänger. Bei Dreilichs Sohn Claudius klingelt das Handy. Er zögert und entscheidet sich dann, das Erbe seines Vaters Herbert anzutreten.
Ich habe es als die größte Herausforderung meines Lebens empfunden.
Über die Jahre gibt es immer wieder Umbesetzungen und Austritte. Jetzt, nach 50 Jahren Karat, 5000 Konzerten und 20 Millionen verkauften Tonträgern, sind Karat mit einem neuen Album zurück. Hohe Himmel. Aufgenommen haben Karat das Album wie vor 30 oder 40 Jahren, weitestgehend analog, ohne digitale Instrumente, so Claudius Dreilich.
Das war sehr aufwendig, aber es hat eben jetzt zur Folge, dass wir doch feststellen und uns darüber sehr freuen, dass das Album, was wir jetzt produziert haben, sehr nah vom Klangbild kommt an das, was so in den 80ern passiert ist.
Claudius Dreilich, Sänger der Rockband Karat. Am Sonntag feiert sie 50-jähriges Jubiläum mit einem Konzert im Waschhaus Potsdam und dafür gibt es noch Tickets. Das Rasenmäher-Rattern in Nachbarsgarten kann ganz schön nerven. In England aber weckt das offenbar ganz andere Gefühle, ist seit langer Zeit sogar poetische Inspiration. Das hat eine Studie der Universität Cambridge festgestellt. Eine Literaturwissenschaftlerin identifiziert darin sogar ein eigenständiges Mikrogenre in der englischen Poesie. London-Korrespondentin Mareike Aden erklärt dieses Phänomen.
Für so manche in England ist es offenbar ein geradezu poetischer Klang, das Rasenmähen. Für die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner von der Universität Cambridge begann alles mit einem Gedicht von Philip Larkin. Der Dichter schrieb Ende der 70er Jahre ein Gedicht darüber, dass er beim Rasenmähen einen Igel überfahren hatte und darüber, wie er dessen Tod betrauert.
The mower stalled twice. Kneeling, I found a hedgehog jammed up against the blades. The first day after a death, the new absence is always the same. We should be careful of each other.
Dann kommt er zu dem Schluss, dass die Menschen aufeinander Acht geben und freundlich zueinander sein sollten, solange Zeit sei. Es sind Zeilen, die der Doktorandin nicht aus dem Kopf gingen. Francesca Gardner begann mit der Recherche und entdeckte ein Mini-Genre, die Rasenmäherpoesie, mit Wurzeln, die ins 17. Jahrhundert reichen. Damals ging es noch um Sensen, später um Rasenmäher, wie wir sie kennen.
The lawnmower might seem like a sort of quotidian object.
Ein Rasenmäher mag wie ein zu banaler Gegenstand für Poesie erscheinen. Aber ich war überrascht und erfreut, als ich merkte, dass Rasenmäher-Poesie große Themen behandelt, wie Liebeskummer, Tod, Sucht und Familie.
To addiction, to family.
Sie ist mal unterhaltsam, mal berührend.
It's both fun and moving.
Mit dem Thema trifft Francesca Gardner einen Nerv. Vor allem in der Universitätsstadt Cambridge. Hier pflegen sie akademische Exzellenz, Traditionen und ihren Rasen. Manche Flächen dürfen nur von hochrangigen Fakultätsmitgliedern betreten werden. Alle anderen haben den Gehweg zu nehmen. Die Briten und ihr Rasen, das sei eben eine besondere Beziehung, sagt Francesca Gardner.
British lawnmower. Poets in particular are very interested in the lawn as a sort of nostalgic space.
Britische Rasenmäherpoeten sehen den Rasen oft als einen nostalgischen Ort und das Rasenmähen als eine alltägliche Pflicht, die aber auch ein wenig unvorhersehbar ist, sogar ein Verletzungsrisiko mit sich bringt. Da kann einiges schiefgehen.
Prone to accident and to things going wrong. Also a lot of humor.
Deshalb spielt auch Humor eine Rolle. Die Literaturwissenschaftlerin Francesca Gardner hat herausgefunden, dass Rasenmäher-Poesie überraschend gefühlvoll sein kann. Wie beim Dichter Andrew Marvell, der im 17. Jahrhundert das Lied des Mähers schrieb. Darüber, wie sehr die unglückliche Liebe zu einer Frau namens Juliana das rasenmähende lyrische Ich verletzt.
When Juliana came and she, what I do to the grass does to my thoughts and me.
Dass selbst im Rasenmähmecker Cambridge jetzt mehr Wildblumen zugunsten von Natur- und Insektenwelt stehen bleiben, das macht Francesca Gardner überhaupt keine Sorgen. Im Gegenteil, sie hofft sogar auf neue Impulse für das Genre der Rasenmäherpoesie.
Wenn der Rasenmäher dröhnt, könnte es also auch auf Liebeskummer hindeuten. Über Rasenmäherpoesie in England informierte Mareike Aden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die Sperrung der östlichen A10 wurde vor einer Weile beendet. Es stockte aber noch immer ab Freienbrink Richtung Dreieck Spreeau. Aktuell eine Viertelstunde plus. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Teupitz und Barod blockiert ein Pannenfahrzeug die rechte Spur. In weiten Teilen Berlins läuft es wieder recht gut. Auf dem Stadtring stockt es immer mal wieder in Richtung Wedding. Die A113 wird wegen Wartungsarbeiten von 21 Uhr gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
19 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Vorher hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Dies hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte vorher bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Laut BVG muss ein Teil der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen zu können.